Ich lese Kapitel 6, Vers 1 bis 5. In dem Jahr, als der König Osia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße, und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen beten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Also er erkennt Gott, und wenn man guckt, was kann er hier sehen, was erkennt er, dann hat man hier verschiedene Teile. Gott ist heilig, Gott ist allmächtig und Gott ist herrlich. Das Erste, was er sieht, ist, er sieht einen Thron. Der Thron, Gott sitzt auf dem Thron, und der Thron ist riesig groß. Also es ist, Gott ist sehr erhöht, und der Thron Gottes, von dem aus er als König regiert, er sieht ihn im Palast, im göttlichen Palast. Und der Saum von seinem Gewand, das er anhat als König auf seinem Thron, der Saum ist ja der unterste Teil von seiner Kleidung. Und der Saum ist so groß, dass der ganze Palast oder Tempel davon erfüllt wurde. Also man hat hier einen großen Palast. Tempel und Palast ist dasselbe Wort im Hebräischen. Wenn man von einer Gottheit redet, nennt man es Tempel. Und wenn man von einem König redet, nennt man es Palast. Und Gott ist hier sowohl Gott als auch König, also es ist beides. Es kommt aus dem Sumerischen, da heißt es Egalu, das heißt einfach großes Haus. Und das ist ein Lehnwort im Hebräischen aus dem Sumerischen, also eine alte Sprache. Die haben die Keilschrift wahrscheinlich erfunden, 3000 vor Christus. Und er sieht jetzt Gott als König, und er ist ganz klein, wahrscheinlich muss man sich vorstellen, so wie eine Ameise oder was, guckt von ganz unten hoch, und aus seiner Perspektive wurde der Tempel sozusagen schon von dem Saum des Gewandes Gottes, das heißt, er erfüllt, das heißt, der eigentliche Thron war so riesig, dass schon der Saum von der Kleidung Gottes ausreicht, den Tempel, wo er irgendwie war, visionär, zu füllen. Also man muss jetzt wirklich, ich lege mich jetzt nicht auf den Boden, aber der guckt von ganz unten einen riesen Thron, und dann um den Thron rum fliegen Wesen, die werden Seraphim genannt, und in dieser Form habt ihr die wahrscheinlich in eurer Bibel nur an der Stelle. Das hebräische Wort Seraphim gibt es noch an anderen Stellen, aber es wird dort dann übersetzt mit einem Wort im Deutschen. Zum Beispiel werden Seraphim gebraucht für Schlangen in den Büchern Mose. Die Schlangen, die die Israeliten gebissen haben, wo sie gestorben sind, die werden auch Seraphim genannt. Hier in Jesaja selber hat man auch das Wort Seraphim, das dann wieder auftaucht. Hier hat man ja fliegende Seraphim in Kapitel 6 in Jesaja. Und man hat das zum Beispiel in Kapitel 14 in Jesaja, das ist ein verwandter Text, weil hier heißt es in dem Jahr, als der König Osia starb, und dort heißt es in Kapitel 14, 28, ganz ähnlich, im Jahr, als König Ahas starb, wurde diese Last angekündigt: Freue dich nicht, ganz Philisterland, dass der Stock, der dich schlug, zerbrochen ist. Denn aus der Wurzel der Schlange wird eine giftige Natter kommen, und ihre Frucht wird eine fliegende Schlange sein. Und diese Worte, die hier auf Deutsch in meiner Lutherbibel sind, 2017, wenn man die auf Hebräisch anguckt, welche Worte werden benutzt, Denn aus der Wurzel der Schlange wird eine giftige Natter kommen und ihre Frucht wird eine fliegende Schlange sein. Das ist der Vers 29 in Kapitel 14. Wenn ich das aufschlage und dahin gehe, dann finde ich dort in Vers 29 folgende Aussage. Mishoresh Nachash, Yitze Zepha, das sind normale Worte für Schlange, zwei verschiedene Worte. Ufirio Saraf Meofev, und seine Frucht ist ein Saraf Meofev. Das ist ein selbe Wort. Das heißt, Seraphim, wird euch überraschen, ist ein Wort, das in der Bibel benutzt wird für Schlangen. Habt ihr das schon mal gehört? Wahrscheinlich nicht. Also, habe ich euch überrascht. Und auf der Erde sind die Schlangen, also tödlich, die beißen die Israeliten dort. Saraf ist das Verbum Saraf gibt es, das heißt brennen, verbrennen. Man kann also das benutzen, um Städte und Häuser zu verbrennen. Seraphim für Schlangen ist möglicherweise die Idee, dass das Gift so ähnlich wie Feuer ist, das in den Menschen reingeht und ihn dann tötet. Und hier hat man die fliegende Schlange. Also normalerweise unsere Schlangen sind ja keine fliegende Schlangen. Es ist eher sowas wie Reptilien oder wie Dinosaurier, Flugsaurier. Ja, Drachen, wird zum Teil mit Drachen übersetzt. Das ist die Vorstellung. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, Überraschung, Überraschung, der himmlische Palast Gottes. Da gibt es also Wesen, die, wenn sie auf der Erde auftauchen, irgendwie übersetzt werden mit Schlangen. Aber die haben jetzt 6 Flügel und mit zwei Flügeln fliegen sie und sie sagen, Kadosh, 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 Adonai Tzevaot, Meloch ol ha'aretz kevodo. Die ganze Zeit. Bis Offenbarung Kapitel 4. Da heißen die vier, die da auftauchen, die heißen vier Wesen, lebendige Wesen. Das ist aus Hesekiel 1. Und das sind dann in Kapitel 10 in Hesekiel das Cherubim. Deswegen gibt's Bibellexika, wo dann vermutet wird, dass die Seraphim vielleicht eine Sonderform von Cherubim sind, wie dem auch sei. Die kommen in dieser Form als himmlische Wesen in der Gegenwart Gottes nur hier vor. Sie sind offensichtlich heilig, also sie können das ertragen, in der Gegenwart Gottes zu sein, ohne zu sterben. Aber sie, vorsichtshalber, decken sie ihre Augen zu, decken sie den Bereich der Füße zu, das wäre der Bereich der Genitalien bei irdischen Lebewesen. Muss da ja nicht der Fall sein, aber es ist vielleicht eine Form von Symbolik, dass sie sich also zurücknehmen, dass sie zwar in der Gegenwart Gottes sein wollen und sein dürfen und sie dürfen seinen Ruhm verkündigen. Und mit zwei fliegen sie, also, und wie viele es sind, wissen wir auch nicht. Es kann sein, dass es ein ganzer Schwarm war von Seraphim, die fliegen, also fliegende Schlangen, die um Gottes Thron rumfliegen. Und das ist wieder ein Element, was die Sicht wegnimmt. Also man hat den Saum vom Kleid Gottes, der nimmt die Sicht weg. Dann gibt es diese Seraphim, die da vielleicht wie ein Riesenvogelschwarm, was bei uns Vogelschwärme wären, Riesenschlangen, fliegenden Schlangen, Reptilienschwarm, die da um Gott herumfliegen. Die heißen die Feurigen oder die Brennenden. Und die verkündigen, dass Gott heilig, heilig, heilig ist, der Herr Zebort. Die ganze Welt ist voll von seiner Herrlichkeit. Also sozusagen Herrlichkeit bedeutet ja auch Besitz, das gehört alles Gott, er ist der Schöpfer. Das heißt, alle Länder, alle Völker, alle Menschen, alle Tiere, alle Bäume, alle Berge, alles, alles gehört Gott. Wenn von der Herrlichkeit Salomos die Rede ist, dann ist es sein Besitz, seine Kleidung, seine Diener, sein Palast, sein vieles Geld, sein vieles Gold. Die Herrlichkeit Gottes wäre all das, was Gott ist riesig reich, er ist ein riesig großer König und praktisch diejenigen, die da um ihn herum fliegen, bei den Cherubim ist das deutlich, bei den Seraphim natürlich hier nicht so deutlich, aber die Cherubim, weil sie so oft auftauchen, wird deutlich, dass sie so eine Art Bodyguard sind vom Allmächtigen. Wenn ihr mich fragt, warum sollte Gott einen Bodyguard brauchen, wahrscheinlich braucht er keinen, kann das alles selber machen, er hat da Freude, Wesen zu schaffen. Aber die Cherubim, habt ihr gelesen schon mal, die haben so viele Augen, so viele Kameras installiert in ihrem Körper Und in Kapitel 3 im 1. Mose haben die ja das flammende blitzende Schwert, also die Cherubim und das flammende blitzende Schwert bewachen den Weg zum Garten des Lebens, wo Adam und Eva das letzte Mal Gott erlebt hatten. Und seitdem konnte man Gott nicht mehr erleben. Und dann in der Stiftshütte ist das Paradies zurückgebracht und die Cherubim sind da. Und beim Tempel Salomos sind auch die Cherubim da. Das heißt, die sind immer in der Gegenwart Gottes und an denen kommt keiner vorbei. Auch in der Offenbarung hat man die vier Cherubim. Die 24 Ältesten sind ja mehr, die sind auch in einem weiteren Kreis um Gottes Thron herum, aber die vier Cherubim sind wahrscheinlich ziemlich dicht dran und an denen kommt keiner vorbei. Und das beeindruckt natürlich den Jesaja hier. Er sieht wenig, weil der Saum erfüllt schon den Tempel. Dann hat man noch die möglicherweise vielen fliegenden Seraphim. Aber die machen Blindflug. Das ist auch interessant. Die fliegen so. Ich meine, wenn ich ein Vogel wäre, ich würde gern sehen, wo ich fliege. Ja, die machen, damit sie Gott nicht angucken müssen, machen sie so. Also decken sich hier zu und dann fliegen sie und verkünden die Größe Gottes. Dann hat man zusätzlich noch und die Schwellen beten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Also der Einfluss von dem Rufen der Seraphim ist, dass der ganze Riesenpalast erbebte. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, du bist Jesaja. Du siehst das Ganze und jetzt kommt auch noch ein Erdbeben. Und die Brennenden rufen, und wie das bei Brennenden manchmal passiert ist, dass Rauch erzeugt wird. Also die sind sozusagen, gleichzeitig ist die Brennenden, was sonst der Priester in der Stiftshütte und im Tempel macht, wenn er ins Allerheiligste ging, einmal im Jahr am Yom Kippur, dann musste er das Blut dahin springen auf die Bundeslade, aber er musste auch so viel Rauch machen, dass er nicht sehen konnte. Er musste auch im Blindgang, musste er dahin gehen, damit er nicht stirbt, wenn er Gott sieht. Und der Jesaja, der sieht auch wegen des Rauches nicht so viel, weil die reden ja die ganze Zeit, dann kommt der Rauch. Also sozusagen, das sind drei Sichtschutzdinger. Der Saum Gottes macht schon den Tempel voll, dass er nur irgendwie da quer durchgucken kann. Dann hat man die ganzen Seraphim, die da rumfliegen. Und dann hat man von den Seraphim und ihrem Verkündigen der Größe Gottes noch alles voll Rauch. Also von daher hat Jesaja das dann überlebt. Aber er hat gedacht, ich überlebe das nicht. Und das Kernproblem war nicht nur das Sehen Gottes, sondern seine Unreinheit. Er sagt, wem mir ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Also er sieht hier ein Problem, was er sagt. Und es ist für mich interessant, wenn man jetzt eine Latte von Sünden nimmt, das gibt ja an verschiedenen Stellen in der Bibel, gibt es so eine Liste von Sünden. Und wer würde denken, dass das man redet, irgendwie fürchterlich wichtig wäre. Man würde sagen, wenn einer einen umgebracht hat oder eine Bank ausgeraubt hat und andere schlimme Dinge gemacht hat. Und das, was Jesaja wahrnimmt in der Gegenwart Gottes, so von unten guckend auf die Größe Gottes, das, was ihm einfällt, ich bin unrein. Ich habe mit meinen Lippen gesündigt. Das fällt ihm auf. Jakobus 3, ja. Das ist schon interessant. Also nicht viele andere Sünden, sondern ich bin unreiner Lippen und ich wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Und da kommt Osia wieder ins Spiel. Osia ist ja dort aussätzig geworden als König und der war auch ein super guter König. Das war ein ganz klasse Mann. Und der war sehr erfolgreich und sehr gesegnet. Der hatte, wenn man das liest in Könige und Chroniker, der hatte so viel Erfolg, der hat ihn so gesegnet. Und zur Zeit von Osia im Südreich Jerusalem und Juda und im Nordreich Jerobeam der Zweite, die waren parallel, da war Israel einmal zusammengenommen wieder so groß wie zur Zeit von Salomo. Und dann ging es bergab, also mit Jotam, Ahas und so weiter, dann ist vieles zerbrochen. Das ist auch Inhalt unserer Vision, Kapitel 6 hier. Also Osia, der Tod, das Todesjahr von Osia ist sozusagen eine Wegscheide. Das ist eine Zeitenwende. Und dann ging es im Nordreich Israel so rapide bergab, dass die innerhalb von 18 Jahren waren die quasi als Staat weg. 722, von 740 bis 722, innerhalb von 18 Jahren ist der Abbruch passiert. Da passierte so viel, da ging so viel daneben und dann haben die Assyrer dann Samaria platt gemacht. Und später haben sie dann viel deportiert und neue angesiedelt dort und dann entstand das Mischvolk der Samaritaner. Und Jesaja erlebt diese Begegnung mit Gott und er denkt, jetzt muss ich sterben wegen der unreinen Lippen. Und es ist ein Aufschrei. Wehe, ich verstumme, im Sinne von, jetzt, das war das Letzte, was ich jetzt noch sagen konnte und jetzt ist vorbei. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Es ist also von einer von diesen Seraphim wird auf einmal in seiner Eigenart deutlich, was für ein Amt er inne hat, und er wird zum Priester. Also diese Seraphim hier agieren in der Gegenwart Gottes als Leute, das würden die Leviten und das würden die Aarons Söhne machen, den Dienst in Stiftshütte und Tempel und auch den Lobpreis. Worship Leader waren von den Stamm Levi, das machten also Seraphim mit dem heilig, heilig, heilig. Aber dann auf einmal ist ein Mensch in Lebensgefahr. Und der Brennende, heißt er ja, der nimmt etwas vom Altar. Ich finde das so klasse. Der nimmt sich dafür eine Zange. Der nimmt das nicht in die Hand. Und dann kommt er auf den guten Jesaja zu und drückt ihm das Ding, das er nur mit der Zange in die Hand nimmt, an den unreinen Mund. Hurra, ja. Das ist schon beeindruckend. Und es geschieht. Und so wird die Unreinheit von Jesaja weggenommen. Frage an euch. Er sagt ja zu ihm, was es bewirkt. Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Was denkt ihr, warum hat der Seraph dieses Teil vom Altar genommen und damit die Sühnung weitergereicht? Das ist ja symbolisch. Was kann man sich darunter vorstellen? Das ist wie eine priesterliche Handlung im Tempel in Jerusalem oder in der Stiftshütte. Ja, also Seraph als Engelwesen. Ja. Ja, auf dem Altar. Was geschieht auf dem Altar? Ja. Ja, wenn das Stichwort Sühnung kommt, wenn das auf der Erde wäre, dann wäre das Blut von einem Opfer Voraussetzung. Und hier gibt es keinen Hinweis auf das Opfer. Es gibt keinen Hinweis. Es gibt nur den Hinweis auf den Altar, aber das ist sozusagen im Rahmen von dem Rätsel. Wir sind ja hier, wir kommen von Kapitel 1, Vers 1 bis 2, 4. Und da war die Frage, wenn eure Sünde auch rot ist wie Blut, soll sie doch schneeweiß werden. Das ist genau das Thema, was hier berührt wird. Es ist die Frage, wie macht Gott das? Ja, es kommt hier. Ich habe ja gesagt, dieser ganze Block von 2,1 bis 14,27 beginnt mit dem Friedensreich. Dann kommt gleich der Tag des Herrn und es endet mit dem Friedensreich in Kapitel 11, 12. Und dann kommt der Tag des Herrn über Babylon in 13,1. Das erstreckt sich dann bis 14,27. Und im Zentrum hat man zwei Berufungsberichte von dem, wie Jesaja zum Propheten wurde und drei Kinder. die da irgendwie auftauchen als symbolische Symbolträger im Kriegskontext. Und deswegen ist jetzt die Frage, Leute, was hat die Sünde Jesajas gesühnt, kann man sich fragen. Und die Frage wird beantwortet im Buch. Ja, es ist, also man hat hier diesen Altar im Himmel, man hat keinen Hinweis, wie die Sündekraft zustande kommt, aber später gibt es ein Bekenntnis von Jesaja, und ich greife jetzt vor, aber das passt hier vorzugreifen, und da erfährt man dann, was zum Frieden und zur Erlösung auch von Jesaja beigetragen hat. Das ist in Kapitel 53, Vers 4 folgende: Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das heißt, man hat hier eine Vision Jesajas in Kapitel 6, wo er gerettet wird. Und er ist eine Schlüsselperson in seinem eigenen Buch. Er ist der Prophet. Und später wird offenbar, was das bewirkt hat. Der Knecht des Herrn, von dem er redet in Kapitel 42, 49, 50 und hier in 52, 13 bis 53, 12, er bekennt sich dazu, das ist der Grund, warum ich gerettet bin. Das ist der Grund, warum wir alle gerettet sind. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe ein, jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Er ist das Lamm Gottes. Und dazu kommen wir dann später. Wir merken, das ist interessant aufgebaut. Man hat das Thema in Kapitel 1, wenn eure Sünden rot sind wie Blut. Und dann hat man Jesaja, der zu Propheten berufen wird und der gescheitert wäre an seiner Sünde und der in der Gegenwart Gottes gestorben wäre, wenn der Seraph nicht blitzschnell zu ihm gekommen wäre, mit der Zange das Ding vom Altar. Das setzt voraus, auf diesem Altar in dem himmlischen Tempelpalast Gottes ist ein Opfer gelandet, das Sühnekraft hat. Und von dort her, von dem Altar im Himmel, kann die Sühnekraft Jesaja gegeben werden, damit er gerettet wird. Nur mal eine Parallele aus dem Neuen Testament, und das ist halt das, was mich auch begeistert, wie diese Querverbindungen durch die ganze Bibel da sind und wie das Thema von dem Blut, ja, wie ist das Blut oder die Sühnekraft auf diesen Altar gekommen? Und da hat man den Hebräerbrief. Und da heißt es dann in Hebräer Kapitel 9, das ist das Blut des Bundes, ab Vers 20 lese ich hier, da zitiert er aus 2. Mose beim Bundesschluss, das ist das Blut des Bundes, den Gott euch geboten hat. Und das Zelt und alle Geräte für den Gottesdienst besprengte er desgleichen mit Blut, also Mose. Und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz, und ohne dass Blut ausgegossen wird, geschieht keine Vergebung. Das ist jetzt ein Grundsatz im Alten Testament über das Opfersystem da in der Tora. So also mussten die Abbilder der himmlischen Dinge gereinigt werden, die himmlischen Dinge selbst aber müssen bessere Opfer haben als jene. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen und ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes für uns. Auch nicht, um sich oftmals zu opfern, wie der Hohepriester alle Jahre mit fremdem Blut in das Heiligtum geht, sonst hätte er oft leiden müssen. Nun aber am Ende der Zeiten ist er ein für alle Mal erschienen, um durch sein eigenes Opfer die Sünden aufzuheben. Und in Kapitel, das ist ja auch Kapitel 9 jetzt, und in Kapitel 12 wird das himmlische Jerusalem beschrieben, was da alles ist, und ich lese das nochmal vor. Da wird eine Liste gegeben und da heißt es so: Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu den vielen tausend Engeln und zur Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Das ist also die Idee, dass so wie der Hohepriester beim großen Versöhnungstag einmal im Jahr mit dem Blut von Tieren ins Heiligtum geht, von der Stiftshütte und dann viel räuchert und dann in Richtung auf die Bundeslade sprengt, so ist Christus nicht in das Irdische, sondern in das Himmlische gegangen. Also auf dem Weg des Kreuzes und der Auferstehung hätte er sein eigenes Blut dorthin gebracht und damit vor Gott durch ein einmaliges Opfer die Sünden aller Menschen aller Zeiten getilgt, inklusive Jesaja. Und das ist halt einfach eine interessante Symbolik hier. Jesaja lernt hier Gottesfurcht. Er sagt, weh mir, ich vergehe, ich bin unreiner Lippen, ich habe Gott gesehen mit meinen Augen. Also viel, ich sag's mal so, viele Christen könnten sich viele Probleme ersparen, wenn sie mehr Gottesfurcht hätten. Es würde sie vor vielen Abwägen, es würde uns vor vielen Abwägen bewahren, wenn wir wüssten, wie wichtig das ist. Aber natürlich, es fehlt immer mal wieder und wir machen dann Dinge, die wir nicht machen sollten und wir wissen es grob im Innern, wissen wir es, wir sollten es nicht machen, wir machen es trotzdem und dann müssen wir Sonderschleifen drehen und die Abkürzungen, die wir wählen, werden zu großen Umwegen und wo wir denken, das ist der schnelle Weg zum Glück, das ist dann leider ein Weg, der mit vielen Tränen Hand in Hand geht. Ja, und wenn du das als Pastor miterlebst oder als Bibellehrer und siehst, ich habe das manchmal gehabt, ich habe jemandem gesagt, vor 20 Jahren was gesagt, einen Rat gegeben, da ging es um etwas und die Mutter kam 20 Jahre später, als sie aus Pakistan zurückkam, wieder und sagte, du hast damals das und das gesagt. Und ja, der Rat, den ich damals gegeben hatte, war, die haben einen Sohn zum Erben gemacht, ihm das Haus überschrieben und der ist praktisch nie freigekommen von seiner Mutter. Und die Ehe ist zugrunde gegangen. Ja, es ist. Und in der Bibel ist klar, darum wird ein Mann seinen Vater und Mutter verlassen und wird seiner Frau anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. Es ist ein Kraftakt sondergleichen, wenn der junge Mann einfach bei seinen Eltern bleibt und die Frau sozusagen ankämpfen muss gegen den Einfluss der Eltern, die immer präsent sind und die möglicherweise auch noch ihren Sohn voll in Beschlag nehmen. Aber das ist nur ein Beispiel. Es wäre so oft viel schlauer, wenn man auf Gott hören würde. Und deswegen ist so ein Erlebnis der Gottesfurcht, das kann einen tiefen, also sagen, das sind Schlüsselerlebnisse, das ist Jesajas Schlüsselerlebnis. Er hat das erlebt und er hat es nie vergessen. Und wie oft nennt er Gott in seinem Buch den Heiligen Israels? Das ist immer seine Bekehrung hier, seine Berufung vor Augen. Er hat das erlebt. Gott ist heilig, aber Gott ist auch gleichzeitig sein Erlöser. Er stirbt nicht. Jemand ist für ihn gestorben. Da ist die Sündung von diesem Altar und das ist zum Zeitpunkt der Vision hier noch ein Geheimnis. Übrigens Johannes in Johannes 12 nimmt Jesaja 6 und Jesaja 53 zusammen und sagt von diesen beiden Abschnitten, solches sah Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah und er redete von ihm. Der packt gleich die beiden zusammen. Johannes 12, das ist der Eingang dann zur Passion, die dann kommt, ab Kapitel 13. Gott ist Heil, Gottes Rettung kommt vom Altar, die Schuld ist gesühnt und vergeben und Jesaja haben wir gelesen. Und jetzt ist praktisch nicht nur der Mann erlöst, sondern jetzt beruft Gott ihn, und das finde ich auch so lustig, wie das passiert. Er fragt ja, es ist ja, Gott sitzt auf seinem Thron, wir haben ja gerade gesehen, wie riesig Gottes Thron ist, wie groß Gott ist, wie klein Jesaja ist. Jetzt ruft Gott sozusagen in seinen Thronsaal hinein. Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Und ihr kennt die Berufungsgeschichte im Alten Testament, meistens wollen die nicht. Jetzt hast du mal endlich einen, der sagt, hier bin ich, sende mich. Und was kriegt der für einen Auftrag? Ich habe schon manchmal gedacht, Leute, jetzt hat man endlich mal einen Freiwilligen. Natürlich gab es da auch das Problem, dass er dachte, ich muss sterben, ich bin nicht würdig und ich bin unrein und ich sterbe. Und man hat Jesaja zu Recht den Evangelisten im Alten Testament genannt. Ich meine, nicht unbedingt den, da gibt es einen Haufen, Mose ist auch ein Evangelist. Also es gibt an verschiedenen Stellen, gibt es Heils, Zusprüche von Propheten im Alten Testament. Das ist halt einfach gewaltig. Da werden noch Leute heute noch gesegnet. Und jetzt ist der unreine Mund von Jesaja wird zum Sprachrohr des allmächtigen Gottes. Und das ist fantastisch. Aber nicht von Anfang an. Gott sendet Jesaja zu Israel. Er sendet Jesaja zum Gericht. Das sind die Verse 8 und 10 bis 10. Und dann auch zum Heil. Und ich lese mal, was hier dann passiert. Man hat diese Stelle in Jesaja. In Kapitel 6 haben wir ihn jetzt, seine Sünde ist gesühnt. Hier bin ich, sende mich. Und ab Vers 9. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk, höret und versteht's nicht. Sehet und merket's nicht. Verfette das Herz dieses Volks und ihre Ohren verschließe und ihre Augen verklebe, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Leute, ja. Tja. Geh hin und sprich zu diesem Volk, höret und versteht's nicht. Sehet und merket's nicht. Verfette das Herz dieses Volks und ihre Ohren verschließe und ihre Augen verklebe. Merkt richtig hier, das Thema ist praktisch auch wieder ein Chiasmus in klein. Ne? Hören, das geschieht ja mit den Ohren. Hören, das sind die Ohren. Nicht verstehen. Sehen, das sind die Augen. Verfette das Herz. Und dann kommen die Ohren wieder und kommen die Augen. Die Ohren soll man verschließen, die Augen verkleben, dass sie nicht sehen und auch nicht hören und nicht verstehen und sich nicht bekehren. Also Gott will Gericht. Viele Christen überrascht das, obwohl dieser Text in den Evangelien zitiert wird. Matthäus 13 bei den Gleichnissen kommt er vor, Markus, Lukas, alle zitieren den. Johannes auch, der ist absolut mega wichtig. Was lernen wir daraus? Ein Mensch kann sich nur bekehren, wenn Gott ihm Gnade gibt. Punkt. Und die Zeit der Gnade, das ist in solchen Bibeltexten wie heute, wenn ihr seine Stimme höret, so verstocket eure Herzen nicht und so weiter. Das heißt, es ist nicht so, dass Menschen sich zu jeder Zeit ihres Lebens bekehren können oder wenn man will. Das wird oft so, oft wird das Evangelium heutzutage anthropozentrisch verkündigt. Der Mensch ist ganz im Mittelpunkt. Gott ist der Glücklichmacher, der Spaßgeber, Gott ist klasse, Gott ist prima. Das ist in der Bibel ist das theozentrisch, da ist Gott im Zentrum. Alle Ehre gebührt Gott. Er ist immer noch toll, er ist fantastisch, er ist Erlöser und so weiter und so fort. Aber an solchen Texten, da stoßen sich auch Leute, was ist denn hier los? Ist das mein Jesus? Ja, das ist er. Und im Rahmen dieses Rahmens, dass sie sich nicht bekehrt haben, hat auch Jesus gewirkt. Deswegen ist er gekreuzigt worden. Praktisch diese Verstockung, die hat sich erstreckt, dass die Masse immer wieder verstockt war, hat sich erstreckt. Und Jesaja merkt schon, da muss noch was anderes sein. Das kann ja nicht meine Berufung sein. Stell dir mal vor, du bist Prediger und du predigst die tollsten evangelistischen Botschaften und die Wirkung der tollsten evangelistischen Botschaften ist, die Leute werden verstockt. Und du merkst, das ist Gottes Wille und du merkst es nicht nur, er hat es dir gesagt. Leute, das ist nicht einfach. Ja, das ist nicht einfach. Wir werden Kapitel 7 uns das angucken, wo genau das geschieht mit Ahas. Die Botschaft ist fantastisch und Ahas wird verstockt. Und Ahas entscheidet sich gegen Gott für die Götzen und für Assyrien. Es ist ein Phänomen. Warum macht Gott das so? Frag ihn selber, lies die Bibel. Ein Punkt ist, es macht uns demütig. Es werden oft die Menschen so, die Evangelisten, die Menschen, die Maschinerie, wie kommt Erweckung, wie baut man Gemeinde und da brauchst du das und du brauchst das und das und das. Kannst du alles machen, ist alles, kann alles toll sein, kann alles prima sein. Ich freue mich auch immer über gute Technik. Ich finde das schön, dass wir jetzt dieses Headset haben. Aber wenn Gott nicht wirkt, Fleischepiepen. Wenn Gott die Predigt nicht segnet, wenn er sie nicht so segnet, dass Menschen sich bekehren. Und wenn Gott will, dann auf einmal ändert sich die Großwetterlage und Menschen kommen zum Glauben. Das hängt oft zusammen mit Fürbitte, mit Gebet. Die Propheten waren Fürbitter. Das war ein Teil ihrer Aufgabe. Sie haben nicht nur das Wort verkündigt, sie haben auch Fürbitte getan. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo es kippt, wo das Gericht vorbei ist und das Heil kommt. Manchmal ist es sogar im Buch ersichtlich. Bei Hesekiel merkt man das sozusagen, wo der Heilsteil beginnt, wo dann das Heil dominiert. Und am Anfang ist es das Gericht. Und als der Tempel zerstört ist, die Nachricht kommt, ab einem gewissen Punkt kommt ein Heilstext nach dem anderen, eine großartige Vision nach dem anderen. Und bei Jesaja ist es immer so gemischt. Da hast du Gericht, Heil, Gericht, Heil. Das wechselst du ab quer durchs Buch. Und ab 40 bis 66 dominiert schon das Heil. Aber trotzdem hast du auch immer wieder Gericht. Das geht in beide Richtungen. Gott richtet Israel und Gott rettet Israel. Als Jesaja das hört, sagt er gleich, als er das hört, was Gott ihm sagt, sagt er, wie lange? Vers 11. Ich aber sprach, Herr, wie lange? Er sprach, bis die Städte wüst werden, ohne Einwohner, und die Häuser ohne Menschen, und das Feld ganz wüst daliegt. Denn der Herr wird die Menschen weit wegführen, sodass das Land sehr verlassen sein wird. Auch wenn nur der zehnte Teil darin bleibt, so wird es abermals kahl gefressen werden. Doch wie bei einer Terebinte oder Eiche, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt, ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Also man hat hier Wellen. Jetzt wird dieser Mann berufen zum Propheten mit diesem Verstockungsauftrag und er fängt an zu predigen und Gott erfüllt seine Worte und die Menschen erkennen, das ist ein echter Prophet, aber sie nehmen ihn nicht, sie nehmen es nicht an, sie bekehren sich nicht, sie folgen nicht dem, was Gott durch ihn sagt. Und er sieht diese ganze, die 40 Jahre von der Berufung 740 bis 701, habe ich ja gesagt, das ist eine Zeit eines Riesenabbruchs. Da wird so viel kaputt gemacht, da wird so viel abgebrochen, sowohl im Nordreich als auch in Jerusalem und Juda. Da geht so viel schief und der Mann muss das alles mit ansehen. Ja. Und dann, wenn wir an ihn denken, wenn wir an Jesaja denken, dann sagen, Gott sei Dank gab's den. Und das ist dann halt dieses wie lange, dass Gott zuerst das Gericht schickt und dann das Heil. Der Baum zuerst, hier ist wieder das Bild vom Baum, der abgehauen wird. Zuerst wird der Baum abgehauen, aber er ist nicht total zerstört, er ist nicht tot. Er wird nicht total vernichtet, sondern Gott lässt ihn wieder wachsen. Und dann kommt ein heiliger Same. Und wenn wir vorangucken, merken wir, der heilige Same gewinnt nicht nur Israel zurück, sondern die ganze Welt. Also das Gericht ist groß, das Heil ist noch größer. Das heißt, man muss das verkraften, diese Verstockung. Aber die Verstockung ist sozusagen ein, wenn man im Bild von Kapitel 5 denkt, mit dem Weinberg, der keine guten Früchte brachte, sondern nur ungenießbares Zeug, dann ist das Gericht, dass Gott das alles wegmacht. Der ganze Weinberg wird preisgegeben, das ist Kapitel 5. In Kapitel 27 kommt der Weinberg wieder und da ist Israel der Weinberg und er erfüllt die ganze Welt mit Frucht. Ja, das ist die Themen als Heils- und Gerichtsworte kommen wieder und man hat Gottes Gericht. Gott macht Israel blind, taub und herzkrank. Gott verhindert, dass Israel sich bekehrt. Und jetzt kommt der Punkt, ne? Da heißt es hier, damit sie sich nicht bekehren und genesen. Das Stichwort Heilung, Gesundheit. Das heißt, die Krankheit hier ist, die Augen sind blind, die Ohren sind taub und das Herz ist herzkrank. Und die Heilung ist, die Augen sehen, die Ohren hören und das Herz bekehrt sich zum Herrn. Das muss man mit im Kopf haben bei Jesaja 53. Dass die Heilung nicht nur körperlich ist, sondern auch geistlich. Ja. Die Blinden sehen, die Lahmen gehen. Im Rahmen von Jesaja ist sowohl die Prophezeiung, dass Jesus Blinde heilen wird, aber die Heilung der Blinden im Evangelium hat den tieferen Zweck zu zeigen, dass er den Blindgeborenen heilt. Er ist das Licht der Welt. Ohne ihn sind wir alle blind. Und die eigentliche Betonung liegt bei Jesaja 53 auf die Erlösung zur Ewigkeit. Also nicht auf den körperlichen Heilungen, die sind sozusagen mit drin, aber die sind mit drin als ein Zeichen auf die große Heilung, die große Rettung in Ewigkeit. So verhindert Gott, dass Israel geheilt wird. Gott entvölkert im Gericht Israel. Jetzt stellt euch nur mal kurz vor, das wäre nicht Israel, sondern Deutschland. Und ich wäre der Prediger. Und ich würde predigen, es kommt eine Welle von Kriegen. Und wenn von den 80 Millionen Grunddeutschen noch 8 Millionen, 10% im Land wären, dann würden wieder Kriege kommen. Das, nur um das Ausmaß deutlich zu werden, ja. Das wäre natürlich ein ganz toller Prediger, ja. Den würde man toll mögen, ja. Und das ist also Jesaja hier, der kriegt diese Botschaft, ja. Und das geschieht. Das, was er sagt in Kapitel 6, ist 740. Ab 735 beginnt eine Zeit eines ungeheuren Abbruchs. Schon vorher, aber da sozusagen kulminiert das bis hin zu 722. 701 werden wir uns noch angucken. Das war eine Riesenkatastrophe für Jerusalem und Juda. Die werden fast abgesoffen in der Sintflut, in der Flut der assyrischen Armee. Und Kapitel 1, was ich vorhin gelesen habe, wo nur Jerusalem übrig geblieben ist, eine Hütte im Gurkenfeld und so weiter. Das ist 701. Das ist der Hintergrund wahrscheinlich. Weil das war, zu dem Zeitpunkt war das so. Da war das Nordreich, war schon eingenommen von den Assyrern und das Südreich war so überflutet, da war nur Jerusalem übrig und kein normal denkender Mensch hätte geglaubt, dass Jerusalem gerettet wird. Da war keine Macht, da war keine Kraft. Hiskia selber hat gesagt, dass sie sind wie eine Frau, die gebären soll und sie hat schon so viele Wehen gehabt und die Kraft ist weg und jetzt stirbt Mutter und Kind. Das war das Bild. Aber dann griff Gott ein. Man hat Gottes Gericht. Und deswegen, weil ich solche Bibeltexte kenne, wenn ich jetzt bete für die Ukraine und bete für die Israel, ja, das habe ich alles im Hinterkopf. Ich sage ja nicht, dass es so kommt, aber wir wissen nie, was kommt. Aber wir sollen beten. Wir sollen beten, 1. Timotheus 2, Vers 1, folgende, für alle Menschen, für alle Regierenden und so weiter und so fort. Wir sollen beten. Und unser Gebet in der Fürbitte, weil wir sind nicht Nobodies vor Gott. Christus wohnt in uns, der Heilige Geist wohnt in uns. Unser Gebet hat Gewicht. In der Offenbarung ist dann das schöne Bild von dem Räucherwerk, das man auf den Altar legte als Priester. Und das nehmen dort die Engel und die himmlischen Wesen und nehmen die Gebete der Heiligen wie Räucherwerk. Das ist sozusagen, unsere Gebete haben Einfluss. Und irgendwann wird die Gebete genommen und dann werden sie umgesetzt und so umgesetzt, wie wir uns das wünschen. Und das kommt dann hier auch. Gott fällt zwar den Baum Israel, aber er schafft heil. Er belässt den Stumpf und Gott macht den Rest heilig. Das ist der Punkt. Der Kernpunkt ist praktisch, Gott schafft es. Ich habe ja die Frage gestellt, wie schafft Gott das? Wie schafft Gott das, dass Sodom und Gomorra verwandelt wird, Jerusalem, Zion, das wie Sodom und Gomorra ist? Gott macht so eine tiefgreifende Operation. Er macht so viel Krebsgeschwüre weg und tut dann das Wunder, dass das Ganze gesund wird und so gesund wird, dass die ganze Welt erreicht wird vom Heil Gottes. Alle Menschen, alle Völker, potenziell alle Menschen. Und deswegen jetzt das Heil Gottes. Gott macht den Rest fruchtbar. Gott gewinnt die ganze Welt. Und das ist halt cool, dass man praktisch das sehen kann. Man hat hier ein Heil, das Gott schenkt. Das Gewaltige ist. Und man merkt es hier bei dieser Sicht von Jesaja 6. Da taucht zum Beispiel der Satan taucht gar nicht auf. In Jesaja gibt es dann Mächte und Gewalten und es gibt den Leviathan und es gibt das, in Kapitel 24, 27 gibt es Sachen, die, aber hier bei der Vision, du hast den Eindruck, Gott ist so mächtig, dass das alles dominiert. Er rettet Jesaja und so wie er Jesaja gerettet hat und den, der sagt, ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, er fragt dann ja, wie lange? Und dann gibt Gott die Antwort und dann wird nachher am Ende klar, wenn die Zeit reif ist, wird Israel so gerettet, wie du jetzt gerettet worden bist. Und so wie du gereinigt worden bist von deinen Sünden und zum Propheten wurdest, werde ich Israel, den Rest werde ich zu einem heiligen Samen machen und mit diesem heiligen Samen gewinne ich die ganze Welt zurück. Ich finde das cool. Also Yeshayahu, der Herr rettet. Aber der Herr rettet halt unten durch. Neutestamentlich kann man sagen, du hast den verlorenen Sohn und er kam nachher zurück nach Hause, aber der ging halt unten durch. Ich würde sagen, vielleicht enden wir jetzt hier mit einem Gebet, dass wir beten zusammen. Und ich würde gern das auch im Gebet bewegen. Lieber Vater im Himmel, wir bekennen, dass wir hier lernen aus der Heiligen Schrift, dass du retten kannst und retten willst. Wir haben jetzt in Kapitel 6 auch schon Jesaja 53 vor Augen gehabt, wo das Opfer gebracht wird für ganz Israel und für alle Völker der Welt. Wir danken dir, dass sich das in Jesus Christus erfüllt hat. Und wir bitten dich, dass du das auch dort tust, in den wunden Punkten dieser Welt, die jetzt da sind, wo so viel Schlimmes geschieht, dass du noch mehr Gutes tust. Dass du die Gemeinde in der Ukraine auf eine erstaunliche, wunderbare, großartige Art und Weise baust und vorwärts bringst. Dass du deine Gemeinde in Israel auch in diesen schweren und schlimmen Tagen und Monaten und auch unter den arabisch sprechenden Palästinensern im Gazastreifen und in der Westbank, dass du deine Gemeinde auf wunderbare, erstaunliche, großartige Art und Weise vorwärts bringst. Dass deine Leute beten, Licht der Welt sein mögen, Salz der Erde, erbarm dich, Herr. Und wir bitten dich auch, dass du deine Gemeinde in Deutschland baust, auch in Niedersachsen, auch im Kreis Rothenburg. Herr, du kannst. Jeder von uns betet für Leute, für andere Menschen, die auf dem Herzen hat, die durch schwere Zeiten gehen, die Tränen vergießen, die in der Krise sind. Bei manchen einfach, denen geht's vielleicht so gut, dass sie gar nicht denken, daran zu dir zu kommen. Und wir bekennen mit diesem Text hier, du kannst. Ja, und bei manch einem ist es so, wenn du mal züchtigend eingreifen musst oder wenn du was tun musst, wie beim verlorenen Sohn, dass er alles verliert und fast bei den Schweinen verhungert, aber dann sich bekehrt und zurückkommt zum Vater her, dann schenk doch das. Das ist immer noch besser, als ohne dich zu leben. Segne du auch uns hier, die wir uns hier versammeln in der Kreuzkirche immer wieder. Bau du deine Gemeinde in deiner Kraft und in deiner Güte und Liebe. Amen.